Ja, einen guten Morgen zusammen. Es ist mir eine Freude, bei euch sein zu dürfen. Und ja, wenn man dann so sonntagsmorgens zusammenkommt, einmal in der Woche, da haben wir alle eine sehr unterschiedliche Woche hinter uns. Die Bibel ist eigentlich auch ein ganz ehrliches Buch. Er sagt, weint mit den Weinenden und fröhlich zu sein mit die fröhlich sind. Ne? Vielleicht hat er eine Woche hinter sich, wo es viel zum Weinen gab. Hoffentlich hat er auch Leute um sich herum gehabt, die ein bisschen mitweinen konnten, ein bisschen mittragen konnten, aber auch Glauben vermitteln konnte. Und die ihr fröhlich seid, genießt es. Es werden noch andere Zeiten kommen. So, das ist das Leben. Das geht rauf und runter. So ist das nun mal so. Ja, erst in die Ewigkeit wird die Vollkommenheit da sein und wird es keine Laste mehr geben. Ich habe eine ziemlich schwere Woche hinter mir. Unser dritter Enkel war vor einer Woche geboren. Das ist immer sehr schön. Meine Frau und ich, wir haben zusammen 6 Kinder. Ich kenne sehr gut das Gefühl, wenn dann der Kleine wieder nach Hause war, alles gut war, ach, dann habe ich mich so gut gefühlt. Geburten fand ich immer schrecklich. Ich sagte, das Schönste von einer Geburt ist, wenn es vorbei ist. Ja. Und dann wieder zu Hause. Und nun war unser dritter Enkel, der musste dann mit dem Ambulanz in Krankenhaus gefahren werden. In den Niederlanden gibt es Hausgeburte und da gab es alles Probleme. Das hat mich sehr mitgenommen, wenn man dann eigentlich so eine Idylle, ne, sieht. Da wird zum Baby geboren und dann geschehen solche Dinge. Und ich fand das sehr schwer. Und dann hat mein Glaubensgebälk gekracht. Wer von euch kennt das mal, dass es mal schwer ist, alles so zusammenzuhalten? Ja? Das irgendwie Gott zu verstehen, die Dinge, die geschehen. Und ich habe im Leben schon viel Hartes erlebt. Aber irgendwie hat es mir gewundert, dass mir dies viel mehr mitgenommen hat als sonst alles andere an eigenem Leid, was ich erlebt habe. Und mir hat dann doch sehr geholfen, dass ein von meinen Söhnen, wo ich ihm mal gesagt habe, ah du, ich habe damit zu knacken, ne? Ich habe damit zu knacken, dass das geschieht und so. Und dann hat mir ein von meinen Söhnen, dann habe ich geerntet, was ich jemals gesehen hatte, in die Kinder glauben zu sehen. Ne? Und hat gesagt, Papa, das wird doch alles gut, Gott hat doch alles unter Kontrolle. Ja, und das hat mir dann geholfen. Wie schön es ist, wenn wir stärkende Gemeinschaft haben, dass wir Menschen haben, die mit uns mitfühlen können, aber auch von Gott her in unser Leben hinein sprechen können, wenn es uns mal nicht so gut geht. In der Apostelgeschichte am Ende, wo Paulus war ein Glaubensmann, aber Paulus kannte auch Höhe und Tiefe. Der sagt auch irgendwann mal, der schreibt es zu Korinther, der dachte, es ist zu Ende. Ne? Er hat so ungefähr, wie soll es noch weitergehen, wir werden sterben. Aber dann hat er gesagt, Gott hat uns rausgerettet und wir sind da so getröstet worden mit dem Trost, den Gott uns gegeben hat. In diese Schwierigkeiten können wir auch andere trösten. Und das ist eine wunderbare Aussage. Vater im Himmel, ich danke für deine Gegenwart. Ich danke, dass du uns kennst. Du siehst uns, Herr. Du weißt auch, was unsere Herzen bewegt. Und Herr Jesus, du hast den Menschen gesehen und du hast gesehen, was sie gedacht haben. Du wusstest auch besser, was sie brauchten, als was sie selbst gewusst haben. Und das ist auch an diesem Morgen so, Herr. Danke, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, dass er uns hilft, dass er uns beisteht, dass er uns lehrt, dass er uns ermahnt. Danke, Herr, dass du in unsere Welt hineingekommen bist. Danke, Herr, dass du alles vollbracht hast. Diesen Ruf am Kreuz, es ist vollbracht. Sie steht über unserem Leben, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke für deine Gegenwart und ich danke, dass du das in uns hineinlegst, was von dir ist und dass es uns stärkt und dass das geschieht, was von dir ist, Vater. Denn du bist gut, das, was wir gesungen haben, Herr. Ich danke, dass das die Wahrheit ist. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute Morgen mit uns über was reden, was wir vielleicht uns alle mehr oder weniger bewusst sind, aber manchmal hilft es auch, wenn man Dinge so mal wieder so ganz klar benennt. Und das ist über Gottes Gegenwart. Gott ist auf eine unterschiedliche Art gegenwärtig. Er ist allgegenwärtig, omnipräsent. Und er sucht Gegenwart in einer Beziehung. Er sucht Menschen. Und dann gibt es seine manifeste Gegenwart, dass er sich zeigt, dass er da ist. Und über diese drei unterschiedlichen Ebenen von Gegenwart möchte ich mit uns darüber reden, mal in die Bibel hineinsehen, was da so zu sagen ist. Und in den Psalmen, so Gottes Allgegenwärtigkeit, im Psalm 33, Vers 13, da heißt es, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. So, er ist allgegenwärtig und er sieht alle Menschenkinder, er sieht jeder Einzelne. Mir ist das ein großer Trost, wenn ich so in diese Welt hineinsehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin halt Bürger von einem kleinen Land, das mal gelitten hat unter Besatzungsmächte. Und ich fühle dann so in diesen Welt, oder wenn ich dann die Probleme dieser Welt höre und dann sehe, wie die Mächtige da, wie ein Schachspiel, das alles so hin und her schieben und Menschen so leiden und es nicht darum geht, wer ist nun stärker oder schwächer, in dem Sinne, dass man nach Gerechtigkeit sucht, sondern da wird unterdrückt und da wird gemordet und getötet. Aber mir ist ein großer Trost, Mitte da darin, wenn ich sage, Herr, und man soll das auch vor Gott bringen, sage, Herr, du siehst das, aber ich weiß, Gott wird gerecht richten und er sieht jeder Menschen. Und es wird ein gerechtes Gericht geben. Da kommt keiner mal so durch, der wie ein Schwein leben kann und andere vernichtet und irgendwann ist es dann vorbei. Nein, Gott weiß alles. Die Bibel sagt, die Bücher werden aufgeschlagen. Das sind Bilder, sodass wir es verstehen können. Gott braucht kein Buch. Ja? Er ist der Allgegenwärtige. Er ist unfassbar. Er hat eine Größe, die wir Menschen gar nicht verstehen können. Aber er ist der Allgegenwärtige. Er sieht alles, er weiß alles. In Daniel, dann ist es mal so, dass ein König, der träumt und der weiß nicht, was er mit dem Traum sollte. Und Daniel war ein Mann Gottes. Und Gott zeigt Daniel, was dieser Traum bedeutet. Und warum? Weil Gott wusste genau, ja, er hat ihm den Traum auch gegeben. Er wusste genau selbst, was er träumt. Gott weiß, was wir träumen. Gott kennt unser Leben. Er ist der Allgegenwärtige. Er steht über Raum und Zeit. Ich bin heute Morgen hier hingefahren, ich hörte gerne Radio, da geht die Zeit ein bisschen schneller vorbei. Und da ging, ich weiß nicht, NDR 1 oder so. Ich habe öfters mal umgeschaltet, dass es auch noch mal ein bisschen interessant ist. Und da war ein junger Mann und der hat wohl sehr viel Ahnung von Physik und so weiter und erklärt auf populäre Art, wie diese Welt ist. Und vor 13, noch was Milliarden Jahre hat es einen Knall gegeben und dann hat sich alles so entwickelt und er sagt, wir sind nur ein kleines Pünktchen in das Ganze und was soll das, und versucht das zu erklären. Aber wir wissen, dass Gott über Raum und Zeit steht, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, dass die intelligentesten Leute die einfachste Frage nicht beantworten können, nur die Frage, wo kommt Information her? Wir wissen, dass nichts funktioniert, ohne dass irgendwo erstmal eine Information kommt, ein Impuls kommt mit Intelligenz dahinter, sodass Dinge zusammenhängen. Wo kommt das her? Nö. Wir wissen, wo es herkommt. Es kommt von Gott. Gott steht über Raum und Zeit. Von Gott ist Milliarden Jahre. Das können wir nicht, das ist nicht. Er ist der Allgegenwärtige, hat Himmel und Erde geschaffen auf einzigartige Weise und kennt uns Menschen, jeder Einzelne. Wer von euch kennt die Geschichte von Jesus, wo er mit einer ganz einfachen Frau, einer Samariterin, nicht sehr angesehen, redet beim Jakobsbrunnen? Wer von euch kennt die Geschichte? So, die meisten kennen es. So, der nicht kennt, kannst du deinen Nachbarn nach dem Gottesdienst fragen, erzähl mir mal von der Geschichte. So, und Jesus redet mit dieser Frau mitten im Alltag und sagt dann zu ihr, sie sagt, ja, ich habe keinen Mann, ja, sagt er, 5 hast du schon hinter dir, mit denen du nun zusammen bist, ne? Das ist Nummer 6. Habt ihr mal gefragt, wie konnte Jesus das eigentlich wissen? Warum? Bei dieser ganzen Geschichte hat Gott zugeguckt, was da lief. Er war da. Er ist der Allgegenwärtige. Er weiß alles. Er kennt dich. Er kennt deine Gedanken. Er kennt deine Träume. Er kennt jegliches, weil er ganz einfach der Allgegenwärtige ist. Nichts ist für ihn verborgen. Ich finde die herrliche Diskussion mit Hiob,
Ja, wo warst du hier, ne, wo das alles sah? Kannst du mir mal erzählen? Und hier wird immer kleiner, mitten in seinem Riesenelend muss er trotzdem erkennen, er hat nicht den Durchblick. Ja? Aber Gott hat den Durchblick. Mir hat das früher irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr, gab es das Kinderliedchen auch in Deutsch? Ich habe es in Deutsch nie gehört. Kleine Augen, spast doch auf, was ihr seht. Ja, gibt es das auch in Deutsch? Siehst du? So kleine Augen, pass auf, so was du siehst. So ungefähr, Gott sieht auch alles. Ne? Und das war erst bedrohlich, war das für mich. Und ich hatte schon ziemlich schnell einen Haufen Mist, Haufen Dreck am Stecken. Ne? Und bei manches gedacht, keiner sieht das. Ja? Aber Gott sieht das. Heute bin ich so dankbar, er sieht das. Er sieht auch manchmal die schlimmen Gedanken, die ich kriege. Aber er weiß, ich möchte sie nicht. Er sieht die Auseinandersetzung, er sieht das Fehlverhalten, aber er sieht in Jesus mit Gnade. Wir haben gesungen, dass wir sehen, wie Gott uns sieht. Ja, er sieht das. Und er weiß das. Er wusste das bei dieser Frau genau, was alles glaubt. Und er verdammt sie nicht, sondern er hilft sie, dass sie glauben kann. Und er sagt, ich suche Anbeter in Geist und Wahrheit. Und das ist durch Jesus. Und nicht mit einer äußeren Frömmigkeit, sondern mit einem Herz im Hingewand, wo er regieren kann. So, unser Gott ist der Allgegenwärtige. Das ist ohne Jesus sehr bedrohlich, tödlich. Warum? Weil wir alle schuldig sind. Aber in Jesus ist es wunderbar, dass er uns sieht, weil er uns Gnade gibt und weiß, von was Gebein wir sind und uns helfen will. Und ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, eine gesunde Gottesfurcht ist wirklich nicht verkehrt. Und zu wissen, Herr, du siehst alles. Heute macht es mir froh. Manchmal dann denke ich auch, oh Herr, das ist schon wie so ein Schrottgedanke. Ich will die gar nicht haben, Dinge sehen und so weiter. Aber ich darf ihn reinholen, weil er mit mir mitguckt. Und er sagt ihm oft, Roland, ich weiß doch. Aber in dieser Welt habt ihr diese Auseinandersetzung. Unser ist ein Glaubenskampf bestimmt. Und wir gehen zusammen dadurch. Es kommt nicht von mir, aber wir gehen zusammen dadurch. Gott ist der Allgegenwärtige. Ich hatte vor nicht so lange eine Frau und dann gebetet, so prophetisch gedient. Und ich sehe auf einmal, dass sie so ein Bild, dass sie Schwierigkeiten oder sagen wir über einen Verlust leidet. Und ich dachte, Gott hat mir das gezeigt, ich habe ihr gesagt. Und dann sagte sie, ja, sie ist schon vor 20 Jahren geschieden, aber nun kommt sie in Rente und ist eigentlich den Schmerz von diesen Getrennten kommt nun erst richtig nach oben. Und dann habe ich gedacht, ja, Gott weiß genau, wo wir stehen. Er ist der Allgegenwärtige, er sieht uns und er will uns helfen. So, das ist seine allgemeine Gegenwart. Und da kann sich keiner daraus rausfliehen. Psalmist sagt nämlich, Flügel, ja, würde weiter wegfliegen von dir, aber du wärst da. Wer ich in der Finsternis, du bist da, bin ich im Licht, du bist da. Gott ist der Allgegenwärtige. Halleluja. Und da kommt kein Mensch bei weg. So, das ist diese erste Ebene von der Gegenwart Gottes. Und ja, dann könnte man so, diese zweite ist, und da braucht man nur schon mal in die Schöpfungsgeschichte hineinzusehen, das ist, Gott möchte gegenwärtig sein in uns. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort offiziell gibt, aber eine Beziehungsgegenwart. So, Gott ist allgegenwärtig, aber er hat nicht mit jedem Mensch eine Beziehung. Er sieht jeder Mensch, aber hat nicht mit jedem Mensch eine Beziehung. Und Gott hat uns eigentlich geschaffen, um in einer Beziehung mit ihm zu leben, dass er in uns gegenwärtig ist. Nach dem Sündenfall, wo das Vertrauen zu Gott gebrochen wurde, dann ist einfach die erste Dinge, und Gott wusste es natürlich, Adam, wo bist du? Ja, es ist was kaputt gegangen. Ich muss fragen, wo bist du? Und wenn Jesus in der Welt kommt, Lukas 19, Vers 10, ist einfach meine Lieblingsbibelstelle. Das Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Ja? Wer von euch weiß, in welchem Rahmen er das sagt? Er hat mit einem kleinen Schlitzohr zu tun. Das ist Zachäus. Ja? Er hat sich versteckt in einem Baum. Aber Jesus sagt im Rahmen von dieser Geschichte, ich bin doch gekommen, ja, dich verloren, auch du, Zachäus, zu suchen und zu retten, zum Vater zu bringen. Ich sage, ich bin der Weg zum Vater, dass du in eine Beziehung, dass du ein Kind Gottes werden kannst. Gott möchte der Gegenwärtige in unserem Leben sein, eine Beziehung mit uns haben. Und darum ist Jesus auch am Kreuz gegangen. Darum kann er auch sagen, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Denn das ist die Absicht. Er ist gekommen, um uns in eine Beziehung mit Gott hineinzuführen. Wenn du fragst, was ist das Ziel von meinem Leben, dann gibt es sehr viele unterschiedliche Ziele. Der eine soll Feinmechaniker werden, der andere Landwirt und der andere Professor in der weiß ich wie viel Wissenschaft. Da haben wir alle unterschiedliche Ziele und so weiter. Und das ist sehr schön, das ist gut. Ja, aber wenn es um den Hauptziel geht, ist, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben. Dass sein Gegenwart in unserem Leben ist. Und ich glaube auch, das ist das Einzige, was uns wirklich erfüllen kann. Ich weiß ganz einfach, als junger Mensch, wenn du mir fragst, warum bist du zum Glauben gekommen, dann würde ich sagen, einmal, ich wusste, mir fehlt was. Ich war ein glücklicher, zufriedener Mensch, aber trotzdem wusste ich, mir fehlt was. Ich hatte eigentlich, ich würde mal sagen, so alles, was man sich so wünschen konnte, so, ja, das Leben war natürlich nicht perfekt. Ich hatte meine rebellische Zeit, Auseinandersetzungen, Realschule 2 Jahre doppelt, das war ein Haufen Stress, aber im Großen und Ganzen war das Leben schön. Ja, ich habe es genossen, aber ich wusste, mir fehlt was. Ich wusste nicht genau, was das war. Und ich bin zum Glauben gekommen, weil Jesus mich gezogen hat zu ihm selbst hin. Und mit, dass ich zu Jesus gekommen bin, mit, dass ich mich mit dem Vater versöhnt habe, sage, Herr, komm in mein Leben rein. In Johannes 1, Vers 12 sagen so viele ihm Aufnahme, so diese Beziehung mit Gott, auch auf Gott eingegangen, ich möchte eine Beziehung mit dir, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Nur du kannst das Loch füllen. Ja, da ist die Erfüllung, da ist das Leben. Und Jesus hat Leben so definiert, in Johannes 17, dass ihm zu kennen und der Vater, der ihm gesandt hat, das ist das wahre Leben und das ist ewiges, echtes Leben. Und ich weiß danach, es ist schon über 40 Jahre her, aber danach habe ich diese Sehnsucht oder das war weg, es war erfüllt, dieses Loch in meinem Leben. Mitte durch alle anderen schwere Dinge, dass man manches auch nicht versteht. Unser Erkenntnis ist Stückwerk und wir erleben schöne und schlimme Dinge, aber Mitte dadurch hat das gehalten und hält das. Und ich weiß, er wird mich nicht fallen lassen und ich freue mich schon auf die Ewigkeit. Ich sage immer, ich lebe gerne, möchte gerne gesund alt werden, aber Leute, ich habe schon eine Vorfreude darauf, in den Himmel zu sein und Jesus zu sehen, den Vater zu sehen und da zu sein. Gott sucht eine Beziehung mit uns. Gott ist der Allgegenwärtige, aber er ist auch der, der gegenwärtig in dein Leben sein möchte. Und wenn wir schon länger gläubig sind, es ist auch wichtig, in der Offenbarung sagt Jesus, er klopft an. Das wird oft als ein evangelistischer Bibeltext benutzt, aber eigentlich ist es auch bei Gläubigen. Und er klopft an. Und das ist so in unserem Leben wie eine Tür. Und die Tür hat dann draußen keinen Griff. Er hat nur von innen einen Griff, weil Gott wartet. Manchmal sage ich, Herr, ich soll irgendwie beschämen, dass du wartest auf mich. Du wartest, bis dass ich dir Raum gebe. Ja? Er wartet auf Menschen, dass sie ihm einladen, in sein Leben reinzukommen. Er bricht nicht ein. Er sagt nicht so von Glock und nun machst du. Nein! Sondern er wartet, dass er eingeladen wird. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, ja, dass er seine Gegenwart, dass er das in unserem Leben schenken möchte, Gemeinschaft mit ihm. Und dass er uns ja auch sucht, diese Gemeinschaft zu stärken. In Jakobus heißt es, und vielleicht müssen wir das mal aufsuchen, ich rede nun über die Gegenwart Gottes. Warum das Erste gab, Gott ist allgegenwärtig, er weiß alles, er sieht alles, auch in unserem Leben sieht er selbst alles.
aber er möchte auch eine Beziehung mit uns haben, gegenwärtig sein in unserem Leben auf einer Beziehungsebene. Und ich muss das eben aufsuchen, Jakobus, meine, es ist Jakobus 4. Und ja, Jakobus ist ein bisschen ruppigen Typ. So ein bisschen, ja, das ist mein Niederländisch. Es ist unfassbar, dass man so viel Prägung haben kann, dass man selbst nach 35 Jahren Deutschland, habe ich mit dem U noch immer Schwierigkeiten. Aber ich bin da auch ein bisschen zähflüssig, so von Veränderung her. So, ne? Ja, aber manchmal denke ich auch, genauso wie das, sagen wir, ich sprachlich da so noch immer meine Schwierigkeiten habe, weil ich in andere Sprache groß geworden bin, sind auch Dinge, die unser Leben überhaupt prägt. Manchmal wundere ich mich, so Dinge von früher, auf einmal, wie die so hervorkommen können und dass man sie Gott geben muss, sagen, Herr, deine Melodie bitte da drin und nicht diesen Ton, den ich früher so, so mal gehabt habe. Ne? So, und ja, Jakobus 4, Vers 8, ist das vielleicht möglich, an der Wand zu werfen? Oder? Ja, wir haben alle Zeit. Gott hat die Zeit geschaffen, über Eile hat er nicht gesprochen. Ne? Und den Braten wird nicht aus dem Backofen springen. Ja, das ist auch sehr schön. Da könnte ich auch so drüber weiter predigen. Aber hier, das sagt er. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. So, er redet hier zu Gläubigen. Und wir reden darüber, dass Gott der Gegenwärtige sein will, auch in unseren Beziehungen. Und nach, dass wir Jesus, und das ist natürlich der wichtigste Schritt, eingeladen haben in unserem Leben, dass wir von Neuem geboren sind, leben wir in dieser Beziehung. Und diese Beziehung kann eine unterschiedliche Intensität haben. Und im Prinzip liegt das an uns. Gott hat sich schon vor uns entschieden. Ja? Aber dann sagt er hier, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, Gott ist doch schon da, ja. Aber wie nah sind wir einander? Jeder, der, ich sehe bestimmt mehrere, die verheiratet sind, wissen das schon in menschlicher Ebene. Man steht noch immer da, die Ring ist da drum und die, alles ist unterschrieben, der Bund liegt fest, man gehört zusammen. Und trotzdem gibt es unterschiedliche Nähe. Und manchmal muss man Dinge klären und spürt, dass man wie sie sich wieder näher kommt. Stimmt's oder stimmt's? So ist das. Das stimmt. Ja, manchmal ist es auch Arbeit. Liebe ist manchmal harte Arbeit. Weit entfernt von guten Gefühlen, ja. Aber die guten Gefühle und alles, das kommt von selbst irgendwann wieder. Halleluja. Ja. Und so, wenn hier Jakobus sagt, naht euch zu Gott, dann ist das eigentlich auch so etwas. Hey, wir haben vielleicht manche Türe zugelassen in unserem Leben, unser eigenes Ding gemacht und eben nicht rangelassen. Und da entsteht Abstand zu Gott. Sind wir dann verloren? Nein. Aber sind wir dann in ein erfülltes Leben, in dem Wille Gottes? Auch nein. Ja, weil wir sind dazu gerufen, in einer Beziehung zu leben. Jesus hat mal gesagt, wunderschön ist dann Matthäus 11, dass er sagt, in eine Jochgemeinschaft mit ihm hineinzukommen. Ja, lernet von mir, nehmt mein Joch auf uns. Und das ist ein Zusammengehen. Ja, das Joch, das war so, was zwei Tiere zusammenhielt und da konnten sie zusammen den Last ziehen. Und Jesus will mit uns zusammen den Last ziehen in diesem Leben, durch dieses Leben gehen. Und da müssen wir manchmal die Hände sauber machen. Ja, und Sünder ist eigentlich ein Ziel verfehlt, dass wir uns ein Ziel verfehlt haben und dass wir ihm heilig in unser Herzen diesen Raum geben. Ich habe das euch schon mal gesagt, aber ich mache das öfters in meinem Leben, dass ich ganz einfach, ich sehe, mein Leben ist so ein bisschen so, mir hilft das, so wie so ein Haus. Und ein Haus hat unterschiedliche Zimmer und das unterschiedliche Türen, ja. Und es gibt schon bestimmte Orte, da kann es mal stinken, da muss man lüften. Und da gibt es auch noch Deo, nein, da wird es auch was besser. Aber auch diese Türen, alle Türen aufzumachen vor Gott, ob das Schlafzimmertür ist oder Wohnzimmertür, in dein Herz. Ja? und dann aufzumachen. Und das ist eigentlich, was sie sagt, ist Gott nahe. Dort, wo Eifersucht ist, dort, wo Bitterkeit ist, dort, wo Unglaube ist, dort, wo Unreinheit ist, dort, wo Auseinandersetzung, aber auch dort, wo Freude ist. Geteilte Freude ist doppelte Freude, zusammen mit Gott. Manchmal sitze ich da und kann bald weinen von Freude, wenn ich die Schöpfung sehe. Wie, ob schon so viel kaputt ist, ist es noch so viel Schönes drin. Und sie sagt jetzt von Gott. Ja, ich komme so auf das Manifeste Gottes Gegenwart. In Römer 1, da heißt es, dass wir durch die Schöpfung sehen können, dass es einen Gott gibt. So wunderbar, sagt, danke, danke, Herr, Halleluja, dass ich das erleben darf. Auch das Schöne, so, dass wir Gott in alle Bereiche unseres Lebens Raum geben. Ja. In Jesaja 57, Vers 15, da heißt es, dass Gott bei den Demütigen wohnt, die zerbrochenes Geistes sind, die ganz aber dazu stehen, Herr, ich brauche dich. Und hier sieht es vielleicht nicht so aus, wie es sein sollte, komme du hinein, dass wir das zusammen klären. Ist das nicht wunderbar? Wenn Gott für uns ist, wir können wieder uns sein. Aber wir müssen die Türe aufmachen in unserem Herzen, uns ihm nahen. Und das Gottesvolk sagt, oh, Halleluja, es kommt eine Resonanz. Gut, so, die allgemeine Gegenwart Gottes und dann der Beziehungsgegenwart, ja, das ist ein großer Unterschied. Wenn wir, man kann sich in einer großen Menge Leute einsam fühlen, obwohl so viele Leute gegenwärtig sind, kann man sich trotzdem einsam fühlen, ja. Und Gott sucht nach einer Gegenwart in unserem Leben, nach einer Beziehung. Und das ist wunderbar und das ist auch, was hält im Leben und Tod. Und dann möchte ich über die manifeste Gegenwart Gottes reden, so dass Gott sich zeigt und offenbart. Und manchmal glaube ich, dass wir Gott zu wenig Raum geben, dass er sich auch offenbaren kann. Jesus hat zu Leuten gesagt, und ich finde das, wenn ihr meine Worte nicht glaubt, dann glaubt doch um die Zeichen, die ich tue. Das ist schon schlimm irgendwie, ne? Dass man Menschen das sagen muss. Und dass er sich so demütigt, dass er selbst Zeichen tut, so, um die Leute zu helfen zum Glauben. So ganz einfach zu Zeichen, Gott ist da, dass Gott auch Zeichen geben möchte, dass er da ist. Ja? Ich habe das vorhin schon gesagt, in Römer 1, Vers 19 und 20, da sagt der Paulus, und Paulus war ein intelligenter Mann, der war ein gelehrter Mann. Und ich lese das mal. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. So, Gott hat es gezeigt. Er hat es manifest gemacht, sichtbar gemacht. Ja, ich sehe hier nun gerade nicht. Oh ja, da ist ein Gemälde. Siehst du, das ist doch. Das zeigt irgendwo, jemand hat das gemacht. Stimmt's? Ja? Das hat ein Mensch das gemacht. Und das ist ein Nachweis, dass er da ist. Das ist etwas, hey, ein Mensch hat das gemacht, hat sich Gedanken darüber gemacht und wir wissen, dass es nicht durch Zufall entstanden ist, sondern da ist darüber nachgedacht und das ist gemacht worden und beweist irgendwie, dass ein Mensch das gemacht hat. Und hier sagt er, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbar gezeigt. Denn Gott ist unsichtbare Wesen. Ja, Gott ist nicht sichtbar. Ja, er kann sich aber auch sichtbar machen. Wir hören das von vielen Moslems, dass Jesus sie in Träumen zum Beispiel begegnet und sichtbar gemacht wird, dass sie, wie gesagt, sie sehen ein Licht. Ich habe einmal einen Lobpreis erlebt, war ganz einfach in Gemeinde, Sonntagmorgen Gottesdienst. Und ich bin da so Gott anbeten und auf einmal sehe ich ein Licht. Ja, dann denkt ihr vielleicht, ja, so ein Licht, ne? Da kann auch mal ein Licht sehen. Ne? Aber Jesus hat auch gesagt, ihr seid Lichter. Stimmt, er ist das Licht dieser Welt. Und wenn wir ihm eingepflückt sind,
dann kommt auch ein bisschen von seinem Licht in und durch unserem Leben. Und ich sage, Herr, was ist das? Und dann sagt Gott zu mir, das bist du bist ein Licht. Und ich fand das so schwer, das anzunehmen, weil ich weiß nicht, manchmal bin ich schon nicht ganz zufrieden mit mir selbst. Ja, dann könnte doch besser sein, ne? Wer von euch kennt das auch mal? Ne? Könnte doch was. Und dann zeigte Gott mir, ja, das ist ein Licht und du bist das, weil ich habe dich sauber gemacht, du gehörst zu mir. Und ja, das war schon schön, sowas mal so offenbart zu bekommen, so mit ein Bild zu bekommen. Und hier sagt es dann, Gottes unsichtbare Wesen, dass seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja, so, es hat etwas auch mit dem Sehen zu tun. Ich finde das sehr interessant. Der eine sieht das und preist Gott und der andere sieht das und preist den Zufall. Ja? Der Zufall wird immer, das ist dann der Zufall. Der wird immer aus, das ist der Gott der Evolutionisten, das ist der Zufall. Ja, die haben viel mehr Glauben, als wir haben. Ja. Weil wir müssen mit unserem einfachen Vernunft, Verstand, dass von nichts kommt nichts. Ja? Und wenn du nur mit dem Zufall lebst, dann ziehst du morgens deine Unterhose nicht an. Die ziehst du nicht durch Zufall an, sondern das sind ganz bewusste wir wissen, dass Menschen, wenn es ins Gehirn nicht mehr klappt, das nicht mehr können. Warum? Weil dann wird das der Vernunft ausgeschaltet. Ja? Und dann waltet der Zufall und Zufall bringt nur Chaos. Gibt es hier eine Gelehrte, der mir widersprechen möchte, darf der gerne machen. Aber so, wir sehen, Gott zeigt sich durch, was er tut. Und schon die Natur, sagt Paulus, so nur wenn man da hineinseht, ist schon keine Entschuldigung mehr, dass sie sagen, es gibt keinen Gott. Eigentlich ist das ein Beweis, dass es einen Gott gibt. Wir wissen aber auch, wenn man Gott ausschließt, muss man zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Und dann kommt man zu Ergebnissen, wie man denken kann, wie kann man ein richtig intelligenter Mensch das glauben oder das sagen, was er da gerade sagt, ja, dass das alles durch einen Knall entstanden ist. Die letztendliche Schlussfolgerung, wenn wir nur ein Zufallsprodukt sind, ist unser Leben auch nichts wert. Aber man kann sich selbst dann auch gar nicht trauen, natürlich. Denn wenn du aus einem Zufall entstanden bist, und alles dann nur in deinem Kopf aus Zufall so zusammengebastelt ist, da muss man so auch fragen, ob seine Wahrnehmung überhaupt echt und zuverlässig ist. Ja? Gut, aber das ist ein ganz anderes Thema, bin ich auch kein Experte, ich bin ein einfacher Mensch. Aber so, Gott will seine Gegenwart zeigen. Er will. Das hat er durch Jesus getan auf eine gewaltige Weise, er hat es in der Schöpfung getan, aber er wird ein Mensch und der Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir können wissen, durch das Gott in Christus manifest sichtbar geworden ist, er ist Mensch geworden. In Johannes heißt es, 1. Johannesbrief heißt es so wunderbar, da schreibt er hier, was wir berührt haben, was wir gesehen haben, was wir gehört haben und so weiter. Ja, sie haben das erlebt. Sie haben auch ihr Leben gegeben, nicht für das, was irgendwo einem mal gesagt hat, sondern sie sagen, für das, was wir erlebt haben. Ja, das ist schon auch ein Grund, dass man auch die Evangelien mit einer gewaltigen Glaubwürdigkeit rein von der Überlieferung geben kann, dass die Leute, die gesagt haben, Himmel, das haben wir gesehen vom Wort Gottes, wir haben Jesus gesehen, wir haben ihn erlebt, und wir halten daran fest, und selbst wenn sie uns das Leben nehmen, verleugnen wir das nicht, weil wir es halt gesehen haben. Es ist halt sichtbar geworden. So, durch die Schöpfung, durch Jesus und nun soll auch durch unserem Leben etwas manifest werden, etwas sichtbar werden von Gott. So, wir leben in einer Beziehung mit ihm und nun durch unserem Leben soll auch was sichtbar werden vom Wesen Gottes. Das kommt nicht im Internet oder so, was ich hier rede. Ne? Man muss heute immer mal nachfragen. Genau, hörte ich vor kurzem, dass unsere Nachbarin ab und zu Predigte hört. Weil bei uns von der Gemeinde die Predigte in, wie sagen wir das, irgendwie im Internet oder so kommen. Nun habe ich das schon immer so halb gewusst und ich schon mal manchmal gesagt, immer besser nicht irgendwo drin. Darum frage ich das heute auch so. Muss man überlegen, wenn ich dann in Predigt sage, ja, aber Nachbar, du Kerl, die kannst du durch die Wurstmühle drehen. Ne? Oh, welche wird es sein? Ne? Ja. Ja, so, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber ein von unseren Nachbarn, wir leben da auch nun schon ziemlich lange, auch mit den Kindern, und der hat vor nicht so lange auf der Hochzeit von einem von unseren Kindern, war da auch eingeladen, und dann hat er gesagt, ja, wenn du bei Westrings kommst, das war immer doch was Besonderes. Ja, ich denke, Besonderes. Wir haben uns gestritten, wir haben alles so. Aber nein, der war auch etwas um Gottes, ja, so eine Freundlichkeit, eine irgendwelche Atmosphäre. Hat er so gesagt, er hat vielleicht schon ein paar Bier getrunken. Aber wir wissen, Kinder und betrunkene Männer sagen die Wahrheit. Ne? So etwas von Gottes Gegenwart, dass es sichtbar wird durch unser Leben. Und die Bibel redet davon, dass der Jesus durch unser Leben, Erkenntnis Gottes durch unser Leben aufleuchtet. Und mir hat es dann richtig gefreut. Sag, ach, das ist doch schön, wenn einer von draußen kommt und der spürt doch, was der auch gesagt hat. Ja, das ist was Besonderes. Weil wir wissen, das hat mit Gott zu tun. Wenn etwas aufleuchtet in unserem Leben, dass Gott gesehen wird, auch vielleicht mitten in Schwierigkeiten. Wenn kranke Heilungen geschehen, in Markus 16, da lesen wir, dass Gott durch unserem Leben was bewirken will. Er will sich sichtbar machen. Er will zeigen, auch auf unterschiedlichste Ebene, dass er da ist. Wir haben das schon gesehen durch den Schöpfung, durch den Herrn Jesus. Das sind die wichtigste Grundlage. Aber dann heißt es in Markus 16, die Zeichen, so ein Zeichen, das heißt, sie sind sichtbar, sind wahrnehmbar mit unseren Sinnen. Die Zeichen, aber die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen, wir sind böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlange mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. So, Gott will durch unserem Leben, und wir wissen, das ist natürlich nicht eine perfekt sein. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwo eine endgültige Antwort darauf geben kann. Aber Gott will durch unserem Leben etwas tun, durch dein und mein Leben. In 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, ein jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Ja? Etwas tun auf unterschiedlichste Ebene. Hier sind es Kraftwirkungen, sind es Heilungen. Und wir müssen Gott Raum geben, was zu tun. Wir werden, wenn wir darauf warten, bis dass wir perfekt sind oder alles hundertprozentig ist, dann werden wir nie zu was kommen. Weil die Bibel sagt uns, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Ich habe schon viel für Kranke gebetet und manchmal hat es geholfen und manchmal hat es nicht geholfen. Nach meins Einsehen, so ist das nun mal so. Aber ich weiß die Male, dass es geholfen hat. Wie wunderbar ist noch vor kurzem. Ich war in der Gemeinde gewesen, habe dafür auch für die Kranke gebetet. Und dann kam ich wieder zurück. Ich vergesse das, ich bin doch nicht blöd, ich weiß das selbst auch. Ich bin 10 Monate, habe ich krank gelegen, ich habe schlimm gelitten. Aber Gott hat mich durchgetragen. An den Glauben nicht weggenommen von dieses, was sein Wort sagt. Ja? Und so, ich habe auf vieles keine Antwort. Aber ich weiß ein Ding, Gott will sich zeigen in dieser Welt, in diese kaputte Welt. Ich mit meinem Mangel der Erkenntnis auch. Und ich werde auch nie immer alles verstehen. Und ich verstehe nicht, warum der eine frühzeitig zum Grab getragen wird und der andere nicht. Okay, es gibt in der Bibel schon das Gericht Gottes, das beim Hause Gottes anfängt. Der 1. Korinther 10 heißt es, dass Gott uns richtet, uns zum Besten. So, manche Segen wird auch zurückgehalten, weil wir Gott nicht ernst nehmen. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Aber wenn wir darauf warten, bis das alles perfekt ist, wir alles verstehen, dann bleiben wir ganz einfach sitzen und dann machen wir den größten Fehler. Und wenn wir mutig sind, mal auf Menschen zuzugehen, anzubieten, für sie zu beten, sie zu helfen, unser Portemonnaie aufmachen und einer helfen, weil es uns auf unser Herz ist, ihm Geld geben, ihm abholen, weiß was, etwas von dem Wesen Gottes manifest werden lassen, weil wir seine Kinder sind, weil wir ihm verstehen, wie er ist und das durch unser Leben sichtbar werden kann. Ist das nicht was Schönes?
Das ist was Schönes. Und das gibt uns Leben ein himmlischem Gewicht. Ja? Und das ist, da sind wir dann auch gefragt. Ja? Und es ist wichtig, dass wir Gott Raum geben. 1. Korinther 14, da heißt es auch in unseren Gottesdiensten, so wie wir heute Morgen zusammen sind, glaube ich, dass Gott ganz einfach nach der Bibel her mehr machen möchte. Auch in und durch mein eigenes Leben, auch in unseren Gottesdiensten, mehr machen möchte. Und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und da brauchen wir ein weites Herz. Und da müssen wir auch ganz einfach das zulassen, dass Dinge nicht immer perfekt sind. Ja? Ich habe eine ganze Zeit aufgehört, mit prophetisch zu reden. Warum? Ich habe mir ganz einfach gedacht, du haust doch mal daneben und das ist irgendwie blöd. Du willst Leute auch nicht fertig machen oder was dann auch. Und ich will nicht als ein Scharlatan dastehen. Ich habe nicht dieses Bedürfnis. Aber die Bibel sagt, wenn wir prophetisch reden, dann reden wir im Auftrag Gottes. Aber dass es auch nicht vollkommen ist, was wir machen. Und das bewahrt uns auch gleichzeitig dafür, dass wir nicht irgendwo Leute zu Götter machen. Ja? Und dann hat ein guter Freund von mir irgendwann gesagt, Roland, warum hast du aufgehört, prophetisch zu reden? Ich sage, ja, du, das ist alles nicht so, ist nicht alles nur gut, ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber du hast so viel Segen, wir haben dich das erlebt, Gott hat so viel Gutes gegeben. Ja, das weiß ich auch wohl, aber manchmal, da habe ich auch ganz einfach Angst, dass ich ganz einfach seelisch mache. Und wenn ich das mal nicht prophetisch rede, mache ich jedenfalls nichts falsch. Wer von euch kann das nachvollziehen? Ja. Aber es ist nicht, was die Bibel lehrt. Weil die Bibel lehrt, trachte danach, fange an und lehrt auch gleichzeitig, es muss geprüft werden, weil es ist halt alles nicht vollkommen. Das ist genau wie das Gebet vor Kranken. Das ist, wenn wir Rat geben, wir geben auch nicht immer einen perfekten Rat. Und wenn wir reden, prophetisch reden, im Auftrag Gottes reden, wird das auch nicht immer vollkommen sein. Und hier in 1. Korinther 14, da lesen wir, dass das reicht zu weit, um da ganz tief reinzugehen, aber ich will diesen Punkt, dass Gott sich offenbar machen möchte, manifest machen möchte, durch uns. Da lesen wir 1. Korinther 14, Vers 25, was in seinem Herzen verborgen ist, oder ich muss 24 anfangen. Wenn sie aber alle prophetisch redet, es käme ein Ungläubiger oder Unkündiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, ja, das könnte auch Not sein, Leid, das könnte Trauer sein, es könnte aber auch Bösheit, Sünde sein oder was dann auch. Verborgen ist, würde offenbar und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Warum? Weil ganz einfach Leute gewagt haben, prophetisch zu reden und etwas sichtbar wird vor einem Mensch, was ihm helfen kann oder was ihm berührt oder an jeden Fall zeigt, Gott ist da, Gott ist manifest, Gott ist gegenwärtig. Ist das eine Herausforderung? Das ist eine Herausforderung. Braucht es dazu Glaube? Da braucht es zu glauben. Braucht es dafür Demut? Da braucht es Demut, weil du kannst mal was falsch machen und dann wirst du dargestellt, was bist du dann für ein Kerl? Oder junge Dame, oder ältere Dame, oder wie dann auch. Ja? Ich habe vor kurzem ein Erlebnis gehabt. Ich sitze in einem Raum, ich habe als Lehrer gearbeitet im Grünbereich und in der Pause sitze ich mit einem Kollegen zusammen. Wir essen unser Brot und der war so ein bisschen mit Weiß, ich habe es euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, mit weißer Magie war er so ein bisschen unterwegs, auch ein bisschen fromm und so. Und dann, was er schon erlebt hat. Und dann irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, rede mal in Sprache, dass du ihm das zeigst, dass du in Sprache reden kannst. Und so, und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich erlebe Gott auch. Und Gott hat mir auch eine geistliche Sprache gegeben. Und dann sitzen wir da so mit dem Brot noch so. Und dann habe ich ganz einfach angefangen, in Sprachen zu reden. Der fing an zu weinen und sagte mir, hör auf, ich kann das nicht ertragen. Weil ganz einfach Gottes Gegenwart kam auf einmal da drin und berührte ihn. Und wupp, und ich konnte sehr gut mit ihm reden. Und in dieser Spannungsbreite befinden wir uns. Wenn wir wollen, dass Gott sichtbar wird durch uns, dann wird er sichtbar durch irdene Gefäße, durch Menschen, die Mangel an Erkenntnis haben, nicht alles wissen. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, da was zu machen. Und ohne, dass wir lernen sind und geübte Sinne bekommen, redet die Bibel von, wird nicht viel sichtbar. So, was bedeutet das nun praktisch für uns? Die allgemeine Gegenwart Gottes, mir ermutigt das sehr. Gott, du weißt alles. Du siehst in das Herz von Putin rein, von Trump. Du kennst all die Leute, die hier, was mir angeht, Schachspieler sind mit Menschenleben und alles. Und gegen mein Gefühl, ich rede nun nicht mehr meine Gefühle, ich predige das Evangelium, nicht meine Gefühle, ist auch mal gut auch. Aber so, aber Gott sieht das alles. Halleluja! Und er sieht auch in meinem Herzen, und er sieht das Finstere, und er sieht die Durcheinander, die Ängste, die Glauben, er sieht die Freude. Halleluja! Und ich darf es alles mit ihm teilen. Da komme ich in diese Beziehung, dass ich eine Entscheidung treffen darf. Aber du, Halleluja, mit dir möchte ich leben, alles teilen, jedes Herzenstürchen aufstellen. So in diese Beziehungsgegenwart. Und dann, Herr, dass du auch sichtbar wirst. Ja, wahrnehmbar. Durch das, was ich rede, durch was wir tun, handeln, etwas von dir, so wie du bist, sichtbar wird. So, und das ist relevant für uns im Leben. Und das ist die Haltung, sag mal, die Gott, der Glaube in uns wirken möchte, das Wort Gottes in uns wirken möchte, dass wir uns das bewusst sind und dann, dass wir als gesunde, ja, starke Kinder Gottes in dieser Welt stehen und etwas aufleuchtet zu seinem Erkenntnis. Und Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gegenwart. Halleluja. Die körperliche Beschwerde haben. Wir stehen hier vor Gott. Steht doch ganz einfach auf und wir beten Gott um Gnade, dass er eingreift. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Vater im Himmel, ich danke, dass wir was gehört haben aus deinem Wort, dass du dich offenbaren willst, zeigen willst und du hast dich nicht geändert, Herr. Herr Jesus, dein Ruf am Kreuz ist ein ewiger Ruf. In aller Ewigkeit wird er gültig sein. Es ist vollbracht. Gott ist Mensch geworden, der ohne Sünde war, hat die Strafe auf die Sünde auf sich genommen, in den Tod gegangen, hatte den Tod überwunden, das Gesetz und die Gerechtigkeit Gottes erfüllt, den Teufel in Macht genommen, durch die Herrlichkeit auferweckt. Halleluja, sitzt du am rechten Hand des Vaters, aber bist du auch durch deinen Geist gegenwärtig. Vater, ich segne ganz auf alle, die hier beladen seid. Herr, die mit Schwäche kämpfen. Herr.